NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
16. Dezember 1431. Der englische König Heinrich VI. Wird zum König von Frankreich gekrönt.
König Heinrich war ein Mann von milder und einfacher Natur, der Frieden dem Krieg bevorzugte, das Ehrenhafte dem Nützlichen und Ruhe der Mühsal.
Mild, aufrecht, friedfertig. Wie angenehm. So wie der Geschichtsschreiber Vergil Heinrich den VI. Beschreibt, wünscht man sich doch mal einen Herrscher.
Heinrich war der törichte Sprössling seiner Mutter und völlig entartet von seinem Vater. Ein Schwachkopf in Staatsdingen.
Das klingt weniger nett.
Niemand war keuscher als er, niemand frommer.
Er war geistig nicht so gefestigt wie andere Könige vor ihm.
Mehr bestimmt zu innigem Gebet als zum Umgang mit weltlichen Dingen.
Mehr Kind als Mann.
Ein Heiliger.
Ein Narr.
Ja, was denn nun?
Henry VI was one of the most spectacularly inadequate kings of England.
Heinrich VI war einer der spektakulär unfähigsten Könige Englands. Er führte nie eine Armee nach Frankreich oder nach Schottland oder sonst irgendwohin. Es ist die Zeit der Feldherrenkönige und die haben zwei Aufgaben: Recht sprechen und das Volk verteidigen. In dieser Zeit als König keine Armee zu führen, ist bemerkenswert.
Und auch mit dem Recht sprechen hatte es Heinrich VI. Offenbar nicht so, sagt John Watts. Der Oxford-Professor für spätmittelalterliche Geschichte beschreibt Heinrich als Non-Entity, als Leerstelle der Geschichte.
The patterns of the reign suggest that.
Aus seiner Art zu regieren lässt sich schließen, dass der König nicht im geringsten an Politik interessiert war. Unentschlossen, unsicher, womöglich tief religiös. Heinrich VI. Wird als ein christusgleicher Heiliger beschrieben. Ob er das wirklich war oder nur ein Narr, das wissen wir nicht.
Was wir wissen? In Heinrichs Regierungszeit oder Nicht-Regierungszeit fallen der Rückzug Englands aus Frankreich, zahllose Bauernaufstände und der Beginn des verheerenden Bürgerkrieges zwischen den Adelshäusern York und Lancaster, der sogenannte Rosenkrieg. Wie konnte der König sich da bei aller bescheinigten Unfähigkeit so lange halten, fast ein halbes Jahrhundert lang?
Er fuhr mit fröhlichem Jauchzen auf dem Schoß seiner Mutter nach Westminster.
Berichtet eine Londoner Stadtchronik über den 16. November 1423.
Zum ersten Mal ward es gesehen in England. Ein Kindkönig auf dem Schoß seiner Mutter, um, noch bevor er weiß, was England heißt, vom Platz des Souveräns aus das Parlament zu eröffnen. Und doch war es so.
Für seine Zeitgenossen ist der Anblick des jungen Königs nicht nur ungewohnt, er ist ein Problem. Das gesamte mittelalterliche Herrschaftssystem ist auf eine Person ausgerichtet, die sagt, wo es lang geht. Was aber, wenn die fehlt? Um das Machtvakuum zu füllen, beginnt unter den führenden Fürsten des Reiches, nein, kein großes Hauen und Stechen.
Because all this is happening in the 15th century, it's tempting for us to think that they're a bunch of competitive primitives.
Weil das alles im 15. Jahrhundert geschieht, ist es verlockend zu denken, dass wir es mit einem Haufen rangelnder Grobiane zu tun haben. Aber das stimmt nicht. Sie wissen, dass sie auf eine effektive Königsherrschaft angewiesen sind. Wenn es die nicht gibt, versuchen sie, sich quasi selbst eine zu bauen. Und diese Männer gehen dabei sehr diszipliniert und intelligent vor.
Damit England regierbar bleibt, wird ein königlicher Rat berufen, besetzt mit den obersten Grafen, Herzögen und Kardinälen des Landes und eingeschworen darauf, im Sinne des Königs zu regieren. In den Erlassen des Rates spricht folglich immer der König. Das ist mitunter skurril, wenn es zum Beispiel um seine Person geht. Als eine Gouvernante für ihn zu ernennen ist, überträgt ihr der König das Recht,
uns von Zeit zu Zeit angemessen zu züchtigen, ohne Furcht, in späteren Jahren hierfür behelligt, geschädigt oder verletzt zu werden.
Peinlich genau wird alles dafür getan, das Bild der Königsherrschaft aufrecht zu erhalten.
Der Rat verfügt deshalb einen Verzichtserlass. Sie dürfen keine Geschenke annehmen, wie der König sie üblicherweise an seine hochrangigen Untertanen verteilt, solange er noch nicht volljährig ist. Sie versuchen, so gut es geht, zusammenzuarbeiten. Anderenfalls droht ein Bürgerkrieg, den niemand stoppen kann. Aber das ist schwierig. Zwischen den Schlüsselfiguren gibt es starke Interessenskonflikte.
Bei den Schlüsselfiguren handelt es sich um zwei Onkel von Heinrich, die gleichermaßen ambitioniert sind und sich gegenseitig spinnefeind. Sie werden mit den täglichen Regierungsgeschäften beauftragt und halten sich so gegenseitig in Schach.
Der Herzog von Gloucester wurde mit der Staatsführung beauftragt,
berichtet der Chronist Vergil.
Damit er seine Ratschläge und Taten nicht eines Tages zu bereuen habe, erfüllte er seine Pflicht so, dass er alles zum Erhalt der Würde des Reiches entschied. In Frankreich kümmerte sich der Herzog von Bedford mit gleichem Eifer um alles Notwendige.
Anfangs gelingt es einigermaßen, das fragile Konstrukt zusammenzuhalten. Vor allem deshalb, weil die Eroberungskampagne in Frankreich erfolgreich ist, auch nach dem Tod von Heinrichs Vater. Der hatte die Franzosen gezwungen, die angelsächsische Herrschaft anzuerkennen. Nun aber hört man aus Frankreich Beunruhigendes.
König von England, übergib der Jungfrau, der Gesandten des himmlischen Königs, die Schlüssel zu all den braven Städten Frankreichs, die du genommen und entweiht hast.
So schallt es dem jungen Heinrich entgegen. Auch noch von einer Frau. Hexe, Heilige, gleich viel. Angefeuert vom nationalreligiösen Fanatismus dieser Jungfrau von Orléans, lässt sich Karl der VII. In Reims zum König von Frankreich krönen. Ein Affront gegen den englischen Herrschaftsanspruch. Überall flammt der Widerstand auf.
So verschlimmerte sich die englische Lage in Frankreich Tag für Tag. Schließlich kamen sie überein, dass es das Beste wäre, wenn König Heinrich nach Frankreich käme, teils um seine eigenen Untertanen zu ermutigen, teils um die Loyalität der Franzosen zu bewahren, durch den ehrfurchtgebietenden Anblick und die Würde, die der Junge in seinem Alter ausstrahlt.
Hastig wird er in England gekrönt, 1429, und dann eine Expedition nach Frankreich vorbereitet, um den König in Paris zu krönen. Es wird ein militärischer Feldzug, denn die Engländer kontrollieren zwar die Normandie und Paris, aber nicht die umliegenden Gebiete. Sie brauchen also eine Armee, um sich ihren Weg nach Paris freizukämpfen.
Am 16. Dezember 1431 kam besagter König Heinrich nach Notre-Dame von Paris, begleitet von Prozessionen der guten Stadt Paris, die alle sehr melodisch sangen.
Weiß ein Pariser Bürger zu berichten.
Und in besagter Kirche wurde er gesalbt von der Hand des Kardinals von Winchester.
Von Beginn an entbehrt die Krönung Legitimität. Es ist die falsche Kathedrale, die falsche Person, die die Krönung durchführt. Das anschließende Bankett ist spärlich besetzt und wird auch noch vom Pariser Mob gestürmt. Es ist nicht wirklich ein PR-Erfolg, aber immerhin haben sie es geschafft, den König von Frankreich in Frankreich zu krönen.
Die Franzosen zeigen sich wenig beeindruckt. Noch während Heinrichs Regierungszeit werden sie die Engländer weitgehend aus ihrer Heimat vertreiben. Der erste englische Monarch, der zum König von Frankreich gekrönt wird, bleibt der einzige. Ob Heinrich weiß, dass er mit seiner Krönungsurkunde seinen königlichen Abtritt tapezieren kann? Bei Audienzen weint er, wenn ihn französische Gesandte nicht als König von Frankreich anreden. Ansonsten hält sich Heinrichs Interesse für Politik arg in Grenzen, selbst als er ein Alter erreicht, in dem andere Könige des Mittelalters längst selbst das Regiment übernehmen.
Er bleibt an der Leine seiner Berater, was ungewöhnlich ist, denn die meisten Könige, die im Kindesalter auf den Thron kommen, brechen irgendwann aus. Wie Richard II. Mit 14. Edward III. Organisiert einen Coup, um die Macht zu erlangen, da ist er 15. Bei Heinrich VI. Passiert das nicht.
Lieber verteilt er großzügig Geschenke an alle und jeden und gründet Universitäten. Die Eliteschule Eton geht auf sein Konto und das King's College in Cambridge.
Es hat unserem Herrgott gefallen, mir die Gnade zuteilwerden zu lassen, als meine bedeutungsvollsten Werke zur Förderung von Tugend, Gelehrtheit und christlichem Glauben meine beiden königlichen Colleges zu gründen und zu errichten.
Für die Gründung macht Heinrich beträchtliche Summen locker. Wie viel er darüber hinaus an diesen Schenkungen mitgewirkt hat, liegt im Dunkeln. Nicht allzu viel, vermutet Historiker John Watts.
The foundation of these colleges is Henry VI's advisors making the best of a bad job.
Hinter der Gründung dieser Schulen stehen Heinrichs Berater, die versuchen, das Beste aus ihrem üblen Job zu machen. Einen unkriegerischen König präsentiert man am besten als Gründerkönig, so wie Heinrich III., der Westminster Abbey neu errichtet hat. So macht man das mit einem nutzlosen König. Man erklärt ihn zum Heiligen und lässt ihn gründen.
Der königliche Rat hat alle Mühe, das Bild aufrechtzuerhalten von edler Einfalt, stiller Größe. Mit wachsender Verzweiflung versucht er immer wieder, Heinrich Führungsaufgaben zu übertragen. Vergeblich. So bleibt auch dem einfachen Volk nicht verborgen, dass mit Heinrich kein Staat zu machen ist. In den Akten eines Hochverratsprozesses aus dieser Zeit findet sich die Aussage eines Freibauern.
Dass der König ein Idiot sei und oft einen Stab in der Hand halte mit einem Vogel daran, mit dem er wie ein Narr spiele.
Eine Anspielung auf das königliche Zepter.
Und dass der König nicht in der Lage sei, das Land zu regieren.
Gerüchte über Heinrichs Gesundheit gibt es schon länger. Als er gerade 20 ist, kursiert ein Horoskop, das ihn als kranken Mann beschreibt, als mit Schleim durchzogen, wie es die damals gängige Vier-Säfte-Lehre beschreibt. Der König, ein Phlegmatiker.
Die Ersteller des Horoskops werden schnell gefasst, der Hexerei angeklagt und hingerichtet. Es gibt eine große Furcht im Zentrum der Macht vor jeder Andeutung, dass der König nicht bei voller Gesundheit sei.
Ruf- und Regierungsgeschäfte sind das eine. Die höchste Pflicht eines Königs aber ist es, einen Thronfolger zu zeugen und die Dynastie zu sichern. Auch das erweist sich schwierig für den keuschen König.
König Heinrich heiratete Margaret, die Tochter von René, Herzog von Anjou und König von Sizilien. Eine Frau schöner und klüger als jede andere und ausgestattet mit einer Intelligenz jenseits der Natur ihres Geschlechts.
She's a healthy young girl of 16. He is a young man of 23.
Sie ist ein gesundes junges Mädchen von 16 Jahren, er 23. 7 Jahre vergehen ohne Nachwuchs, bis doch noch eins kommt. Weiß Gott woher.
It's not clear whether the king is the father.
Es ist unklar, ob der König der Vater ist. Er ist wahnsinnig, als das Kind geboren wird. Es ist nicht einmal klar, ob die Königin die Mutter ist. Und es gibt viel Tratsch im Volk.
There's much gossip among the people.
So bleibt die erhoffte Ruhe an der dynastischen Front aus. Und bald melden andere ihre Ansprüche an auf den Thron Englands.
Everyone in the 1450s wants to avoid the, if you like, nuclear war of dynastic civil war.
In den 1450er Jahren versucht jeder sozusagen den Atomkrieg zu vermeiden, den dynastischen Bürgerkrieg. Aber es gibt ein tiefes Zerwürfnis zwischen dem Herzog von York und seinen Unterstützern und der Umgebung des Königs.
And those around the king.
Und es wird hässlich. Bis zu 100.000 Mann auf allen Seiten kämpfen in den kommenden 20 Jahren um die Vorherrschaft in England. Doch während die Welt um ihn herum im Chaos versinkt, taucht Heinrich immer mehr ab in seine eigene Welt.
Ein Leiden von solcher Art überkam den König, dass er für eine Weile seinen Verstand und sein Gedächtnis verlor.
Im Krieg zwischen der weißen Rose des Hauses York und der roten Rose des Hauses Lancaster spielt der König selbst kaum mehr als die Rolle einer Schachfigur. Mehrfach wird Heinrich ab- und wieder eingesetzt, wird gefangen genommen, kann fliehen, zieht wie ein Mönch durch die Lande, während Königin Margaret seinen Job macht und um seinen Thron kämpft.
Die Königin zog mit einer schnellen Armee Richtung London und erreichte St. Albans. Hier griff diese Frau genauso beherzt den Feind an wie zuvor, besiegte ihn und nahm ihren Mann zurück.
Heinrich selbst hat sich da von allen weltlichen Dingen längst verabschiedet.
Auf mein irdisches Königreich verzichte ich gern, wenn mir nur meine himmlischen Sakramente erhalten bleiben.
Soll er in einem seiner lichteren Momente gesagt haben. Nach vielen Wirren und Wendungen endet Heinrichs Regentschaft 1471 im Tower von London. Erdolcht und mit eingeschlagenem Schädel. Der Legende nach hat ihn der Tod ereilt, als er kniend im Gebet versunken war. Ob Heiliger oder Narr, Heinrichs grausiges Ende im Alter von 49 Jahren war nahezu unvermeidlich, sagt Oxford-Historiker John Watts.
Es ist die logische Konsequenz aus der Unfähigkeit Heinrichs des VI. Die Franzosen sagen gern, dass die Engländer ihre Könige ermorden. Und das stimmt. Heinrich der VI., Richard der II., Edward der II. Die Engländer morden dauernd ihre Könige. aber erst nach langen Versuchen, es doch hinzukriegen.
But only after a long period of trying to make it work.
Im Zeitzeichen erinnerte Martin Herzog an die Krönung von Heinrich VI. Zum König von Frankreich am 16. Dezember 1431. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.